Wer hat das Sagen? Die Königsfrage könnte man auch sagen. Aus 1. Samuel 8, das möchte ich heute mit euch betrachten, diesen Text. Und wir machen einen Sprung ans Ende schon der Lebens- und Regierungszeit Samuels. Also diese Predigt gehört auch zu dieser Reihe zu Samuel. Insofern besonders wichtig für euch als BUler. Ja, es liegen ja, wenn man das erste Buch Samuel liest, eigentlich nur 4 Kapitel zwischen Samuels Berufung und dem, was wir uns heute anschauen, wo er schon ein alter Mann geworden ist. Aber diese letzte Zeit im hohen Alter, die wird nochmal zum Höhepunkt seines Lebens. Also Leute, unterschätzt das Alter nicht. Da kann noch was kommen, vor allen Dingen, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Samuel dachte selbst, dass er zu alt wäre, Zeit für den Ruhestand, weshalb er sein Richteramt schon mal sicherheitshalber an seine Söhne abgibt. Aber Gott hat das offensichtlich anders gesehen und hält ihn noch eine ganze Weile frisch. Und es folgt eine sehr schwierige Zeit, eine Zeit, für die aber auch Samuel Mitverantwortung trägt, denn es liegt auch an ihm, dass es in Israel zur grundsätzlichen Wende zwischen der Richter- und der Königszeit kommt. Wir lesen den Text aus 1. Samuel Kapitel 8 mal komplett. Also wer von euch eine Bibel dabei hat, der kann es mitlesen. Zum Einblenden ist es einfach zu viel Text. Ich lese es aber mal am Stück vor. Ja, warum am Stück? Es ist wichtig, auch manchmal lange Texte am Stück zu lesen, weil der Bibeltext für sich spricht. Ich bin schon auf die verwegene Idee gekommen, vielleicht mal nur Bibeltext zu lesen, statt darüber zu predigen, aber das habe ich mich dann doch nicht getraut. Aber manchmal wäre es einfach gut. Es ist ein Text, der sehr viel aussagt und dem es auch gut tut, wenn man ihn mehrfach liest und sich auch zu einzelnen Abschnitten noch mal intensiver Gedanken macht. 1. Samuel 8, ab Vers 1. Als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia. Sie waren Richter zu Beersheba, das ist im Süden Israels. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Völker haben. Das missfiel Samuel, denn sie sagten: Gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zu dem Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir sagen, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. So wie sie immer getan haben von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, so tun sie auch nun an dir. So gehorche nun ihrer Stimme, doch warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihm einen König forderte, und sprach: Das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und seine Gespanne, und dass sie vor seinem Wagen herlaufen. Hier sind Kriegswagen gemeint. Und zu Hauptleuten über 1000 und über 50. Und dass sie ihm seinen Acker bearbeiten und seine Ernte einsammeln, und dass sie seine Kriegswaffen machen und was zu seinen Wagen gehört. Eure Töchter aber wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Großen geben. Dazu von euren Kornfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Großen geben. Und eure Knechte und Mägde und eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen: Nein, sondern ein König soll über uns sein, dass wir auch seien wie alle Völker, dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Und als Samuel alle Worte des Volks gehört hatte, sagte er sie vor den Ohren des Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Höre auf ihre Stimme und mache ihnen einen König. Und Samuel sprach zu den Männern Israels: Geht hin, ein jeder in seine Stadt. Die Falschen haben das Sagen, könnte man eingangs feststellen. Die Falschen haben das Sagen. Die Lage gegen Ende seines Lebens wirft einen gewissen Schatten auf den bisher tadellos scheinenden Samuel. Samuel teilte eine Schwäche mit seinem unglücklichen Vorgänger Eli. Und das war ja auch sein Lehrer. Es war ihm selbst als Richter und Prophet, genau wie seinem Vorgänger, nicht gelungen, seine eigenen Söhne bei der Stange zu halten. Sie hielten sich nicht an das, was in Gottes Augen recht war. Das mag ja jetzt noch deren eigene Schuld gewesen sein, aber dazu kommt jetzt Samuels eigentlicher Fehler. Er hat sie trotzdem und dann noch viel zu früh als seinen Nachfolger ins Richteramt eingesetzt. Er hat seinen unfähigen Söhnen diese Verantwortung für das ganze Volk Israel übertragen, obwohl sie Gottes Gebote ganz offenkundig missachtet haben. Vers 1: Als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia, sie waren Richter zu Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Und damit hatten in Israel mit Samuels Söhnen nun zwei Leute das Sagen, die mit ihrem Verhalten nicht das Recht, sondern das Unrecht im Volk förderten. Joel und Abia haben sich schamlos über ein wichtiges Gebot aus 5. Mose 16, Vers 19 hinweggesetzt. 5. Mose 16, Vers 19. Da steht: Du sollst das Recht nicht beugen und du sollst auch die Person nicht ansehen und keine Geschenke nehmen. Denn Geschenke machen die Weisen blind und verdrehen die Sache des Gerechten. Gerade als Richter hätten sie diesen Bibeltext kennen müssen, den gab es ja zu ihrer Zeit schon. Das ist ein wichtiger Text für jeden Juristen bis heute, der wirklich Recht sprechen will, weil Bestechlichkeit und Korruption zur Rechtsbeugung führen. Sie sind ein Hauptgrund dafür, wenn eine Firma oder eine Gesellschaft oder ein ganzes Volk zugrunde geht. Also muss man sorgsam verhindern, dass bestechliche Personen höchste Befugnisse bekommen. Sie sind die Falschen, um Verantwortung für viele zu übernehmen, außer sie erkennen ihre Schuld und kehren um und ändern sich. Ich habe mal nachgeguckt, Deutschland gehört beim sogenannten Korruptionsindex weltweit betrachtet zwar immer noch zu den Besten, aber seit 10 Jahren sind wir auf dem absteigenden Ast. Seit 10 Jahren schneiden wir jedes Jahr ein bisschen schlechter ab. Inzwischen sind wir da auf Platz 9 gerutscht, liegen aber, das kann uns vielleicht nun annähernd beruhigen, noch deutlich vor den USA und Israel. Die letzten Plätze, habe ich nachgeguckt, 2023 ist der Stand, nehmen Länder wie Nordkorea, Südsudan, Syrien oder Somalia ein. Wir bewegen uns allmählich in diese Richtung. Es soll uns eine Warnung sein, Korruption. Und wir, wo wir in Verantwortung stehen als Christen, da müssen wir dagegen vorgehen. Da müssen wir auch darauf achten, dass wir selbst nicht korrupt werden. Weil bevor wir mit dem Finger auf Politiker und andere Länder zeigen, dürfen wir uns ruhig persönlich fragen, wo bin ich vielleicht bestechlich? Und wie sieht das aus? Oder besteche ich selber jemanden? Spreche ich vielleicht unrechtes Verhalten nur deswegen nicht an, weil ich sonst Nachteile befürchten muss? Oder andersrum gefragt, schenke ich anderen vielleicht ganz bewusst Zeit, Geld und Zuwendung, nur um am Ende selber einen Vorteil daraus zu ziehen? Kann man mich zum Unrecht bewegen, indem man mir Geschenke macht oder vielleicht auch schöne Augen? Vielleicht sind wir alle über diese Gefahr gar nicht so erhaben, wie wir denken. Besonders dann und dort, wo wir auch sehr verantwortungsvolle Positionen einnehmen. Aber wenn wir da bestechlich sind, dann sind wir an dem Platz die Falschen, die das Sagen haben. Wir würden mithelfen, dass die Lawine des Unrechts losgetreten wird oder weiter beschleunigt wird. Und so war es auch mit den beiden Söhnen Samuels in Israel. Weil ihr Fehlverhalten weitere Folgen hat. Im Volk Israel selbst und bei den Hauptverantwortlichen. Das waren damals die Ältesten als Leitungsgremium für das ganze Volk. Insofern gibt es hier schon eine Parallele auch zur Gemeinde. Und die Ältesten wollen nun was sagen. Sie haben was zu sagen. Sie haben Samuel was zu sagen und sie haben sich was überlegt. Vers 4, da versammelten sich alle Ältesten Israels, kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden, eine durchaus richtige Feststellung, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Also gut ist erstmal, dass die Ältesten das feststellen, dass da irgendwas schiefläuft. Und sie werden aktiv und sehen nicht tatenlos zu. Auch das ist gut. Sie sehen, wie die beiden unfähigen Richter das Volk immer mehr zugrunde richten, statt Recht zu sprechen. Aber dann kommen sie auf einen unseligen Gedanken. Sie denken nicht geistlich, was ihre Aufgabe gewesen wäre, sondern pragmatisch. Und entsprechend tragen sie Samuel ihren Wunsch vor, von dem sie auch mitgekriegt haben, dass man im Volk munkelt, das könnte doch eine gute Idee sein. So setze nun einen König über uns, der uns richte. Und jetzt noch dieser spannende Zusatz, wie ihn alle Völker haben. Also man möchte dieselbe Bedeutung haben wie alle drumherum, man möchte da nicht aus dem Rahmen fallen und bei den anderen läuft es doch. Warum sollten wir nicht einen solchen König auch über uns setzen? Ich finde es hier bezeichnend, dass die Ältesten nicht die Söhne fragen, die ja eigentlich in diesem Richteramt sind, sondern noch einmal Samuel. Weil sie wohl wissen, dass er zwar formal kein Richter mehr ist, aber dass er den größeren Durchblick als Prophet hat. Und deswegen zählt für sie, und das ist auch wieder gut, dass sie das sehen, seine Autorität und sein Draht zu Gott mehr als korrekte Formalität. Ein König soll das Sagen haben. Was soll daran falsch sein, fragt man sich vielleicht. Ihr pragmatisches Denken stützt sich nicht auf die Bedeutung und Ziele Gottes für Israel. Sonst wäre Ihre Bitte okay gewesen. Weil pragmatisch zu sein, ist ja jetzt an sich keine Sünde. Ich glaube, ohne Pragmatismus wird manches nicht laufen. Das brauchen wir manchmal. Aber wenn Pragmatismus, und das gilt auch für uns, nicht geistlich geerdet ist, dann wird er schnell auch zur Sackgasse. Und dann endet er in einem Aktionismus, der sich in eigenen Vorstellungen verrennt, weil er Gottes Ziele übersieht und nicht mehr in den Blick hat. So wie damals. Die Überlegung der Ältesten war, so wie es gerade mit unseren zwei korrupten Richtern läuft, läuft es nicht gut. Also schauen wir mal, wie es die Nachbarn machen. Die sind ja alle ziemlich mächtig und erfolgreich und offensichtlich fahren sie mit einem ordentlichen König besser als wir ohne. Die haben also einen König und wir nicht, und das muss dann wohl die Ursache für unsere derzeitige wirtschaftliche, politische und auch militärische Schwäche sein. Also sollten wir zügig unser Problem lösen und einen König einsetzen. Ihr könnt jetzt mal überlegen, wo es solche Kurzschlussüberlegungen und Reaktionen auch bei euch vielleicht gibt, bei mir, bei uns. Wie kann es sein, dass andere immer so günstig mit ihren Reparaturen wegkommen, am Haus und am Auto? Ach so, das ging bei der Firma XY auch ohne Rechnung. Ach, und das machen auch noch andere so, vielleicht sogar noch fromme. Und dann kann es ja eigentlich nicht so verkehrt sein. Und schon hält man dem Gewissen zukünftig den Mund zu, wenn es beißen will. Die Ältesten Israels damals, die haben scheinbar gar keins. Was die Königsfrage angeht, haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht, außer dass der praktisch sein könnte. Und sie erhoffen sich eine möglichst schnelle Lösung ihres aktuellen Führungsproblems durch einen König, so wie ihn andere auch haben. Und dann dachten sie, auch noch sehr pragmatisch, am besten spannen wir Samuel dazu ein, weil der ist ja am engsten mit Gott verbunden und wenn der das macht, dann wird es auch was. Dann wird auch das ganze Volk sich dahinter stellen, die mit den zwei Söhnen von ihm ziemlich unzufrieden waren. Und wie reagiert jetzt Samuel? Vers 6. Das missfiel Samuel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Samuel hat hier ihren unüberlegten Schnellschuss erkannt. Er prüft die Geister und spürt, da ist was faul an der Sache. Aber, und das gefällt mir an ihm so gut, er schimpft nicht gleich los, sondern er sucht wie immer Rat bei Gott. Und schon daran erkennt man seine eigentliche geistliche Qualifikation als Leiter. Und dann kommt sehr schnell Gottes Antwort. Gott hat was zu sagen. Samuel als Auftrag, aber auch seinem Volk. Und zwar erstens deutlich und zweitens ausführlich. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir sagen, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. So wie sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, da sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, so tun sie nun auch an dir. So gehorche nun ihrer Stimme, doch warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Es ist interessant, dass sowohl Samuel das spürt, als auch Gott es hier ganz deutlich sagt, dieser Wunsch nach einem König, nach einem politischen Führer, ist ein Misstrauensvotum gegen Gott selbst. Und Gott sieht hier auch, dass die Ältesten nicht nur neidisch auf andere Völker schielen, sondern dass sie vor allem auch auf die Zustimmung im Volk aus sind. Und dort vertreten sie nicht Gottes Willen vorm Volk, sondern sie sind bloß Volksvertreter. Ihre Stimme ist die Stimme des Volkes, auch wenn die Stimme falsch ist. Und das will in diesem Fall endlich einen gescheiten König und letztlich nicht bloß Gott als König haben. Und was tut Gott? Er gibt hier scheinbar nach. Oder gibt er auf, habe ich mich gefragt. Er hat es ja schon zur Zeit von Mose kommen sehen, es würde eines Tages auf diesen Wunsch hinauslaufen. Und so hat er damals schon in seinem Gesetz für diesen Fall vorgesorgt. In den 5 Büchern Mose gibt es ein sogenanntes Königsgesetz und ich bin überzeugt, dass das nicht nachträglich da reingeschrieben wurde, sondern dass Gott es vorbeugend in seinem Gesetz verankert hat. Wer einen Zettel hat, lest es unbedingt nochmal nach, schreibt es euch auf. 5. Mose 14, ab Vers 14. Hochinteressant, was Gott hier schon lange vor der Königszeit gesagt hat zum Thema König in Israel. Und warum musste er das sagen? Weil Israel permanent mit Gottes Führung hadert. Und diesmal lässt er sie machen. Bitte schön, versucht's mit einem König. Und damit ist, obwohl Gott Israel ja auch in der folgenden Königszeit seine Treue nicht aufkündigt, die Katastrophe schon vorprogrammiert, weil diese Königszeit wird ca. 400 Jahre später in diesem bekannten Desaster der babylonischen Gefangenschaft enden. Gott gibt hier tatsächlich in gewisser Weise nach und schließlich führt er Israel aber doch auf schweren Umwegen, die sie selbst wählen, zu seinem Ziel. Und das finde ich faszinierend, dass Gott das große Ziel bei allem Chaos in der Welt, und das gilt sicherlich auch für heute, nicht aus dem Auge verliert und am Ende zu seinem Ziel kommt. Er versieht hier aber seine Nachsicht mit einer sehr deftigen Warnung, die Samuel umgehend an das ganze Volk weiterleitet. Ich lese das jetzt mal nicht vor, bis Vers 17, also 10 bis 17, listet Gott hier die ganzen Nachteile auf, die das Volk dadurch auch haben wird. Und dann ist es sehr erschütternd, was Gott in Vers 18 zusammenfassend noch sagt: Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, also wenn es immer schlimmer wird, über den König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Also das ist wirklich hammerhart. Das ist auch keine Einwilligung, sondern das ist eigentlich ein Urteilsspruch. Ein Urteilsspruch, der trotz allem Segen, den Gott in der Königszeit punktuell widersetzt, ein Urteilsspruch, der über der ganzen Königszeit liegt. Was Gott hier ankündigt, ist jedenfalls sicherlich nicht die erhoffte Zukunftsvision der Ältesten und des Volkes. Und dann kommt es genau so: endlose Kriege, hohe Steuerlast, Rüstungsspirale, Ausbeutung des eigenen Volkes, Knechtung des Volkes unter immer massiverem politischen Druck und die Verbindung zu Gott und seinem Segen reißt schließlich ganz ab. Das alles hat Gott schon vorher durch Samuel gesagt. Und was macht das Volk? Es schlägt die Warnung in den Wind und bleibt stur. Was sagt das Volk dazu? Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen: Nein, sondern ein König soll über uns sein, dass wir auch seien wie alle Völker, dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Samuels Stimme ist hier die Stimme Gottes und sie ist ein Aufruf zur Besinnung auf Gott und zur Umkehr hin zu ihm, ihrem eigentlichen König. Aber die Ältesten überhören das und das ganze Volk überhört das. Es beharrt auf der Forderung nach weltlicher Macht, politischem Erfolg und Präsentation militärischer Stärke durch einen König, genauso wie es die anderen auch haben. Mir kommen die so ein bisschen vor wie diejenigen, die trotz massiver Hochwasserwarnung immer noch in den Keller rennen, um irgendwelche Habseligkeiten zu retten und das schließlich mit dem Leben bezahlen. Leider muss man sagen, Einsicht wegen Warnungen Gottes war nie Israels Stärke. Und ich habe mich ganz ehrlich selber gefragt, ist das meine? Wie gehe ich eigentlich mit Kritik und mit Warnungen um? Wann hast du dich das letzte Mal von einem Entschluss abbringen lassen, weil dich jemand wirklich auch aus Liebe zu dir mit biblisch-geistlicher Begründung vor den Folgen deines Entschlusses gewarnt hat? Also ich muss sagen, da gibt es bei mir gar nicht so viele Beispiele im Leben. Und dann verstehe ich auch Samuel, die Ältesten und das Volk besser. Das ist nicht so einfach, sich von Gott sagen zu lassen, du, wie du im Moment gerade lebst, wie du dich verhältst, wie du anderen gegenüber bist und umgehst, das ist nicht gut. Schau mal, was in meinem Wort steht. Dann solltest du in der oder dieser Situation anders handeln, wenn du mir nachfolgst. Ja, Gott warnt sein Volk sehr deutlich und Samuel sagt Gott, was ihn jetzt bewegt. Wieder Samuel, Vers 21. Als er alle Worte des Volkes gehört hatte, sagte er sie vor den Ohren des Herrn. Man merkt, es bewegt ihn, diese Sturheit dieses Volkes, und er kann nichts ausrichten. Und das bringt er wieder Gott, er klagt Gott sein Leid. Und wieder zeigt sich, dass Samuel der Einzige zu sein scheint, der nach Gott fragt, der Gottes Nähe sucht, der betet, weil er Gott nicht nur als den eigentlichen König erkannt hat, sondern weil er ihn liebt Und deswegen schmerzt ihn das Ganze. Deswegen schmerzt ihn auch dieser scheinbar so normale Wunsch nach einem König. Es schmerzt ihn, dass Gott das Misstrauen ausgesprochen wird. Und diesen Frust, den bringt er vor Gott. Und nun, wie ist Gottes Schlusswort? Gott sagt, macht doch, was ihr wollt, so würden wir heute sagen. Macht, was ihr wollt. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf die Stimme und mache ihn einen König. Und dann geht Samuel hin, spricht zu den Männern Israels, geht hin, ein jeder in seine Stadt. Und dann gibt es noch einen kleinen Aufschub bis zu dem Tag, wo Gott ihm dann auch hilft, einen König zu finden, der Saul heißt. Macht es, geht hin. Gott gibt sie hin, muss man hier ehrlich sagen. Er lässt ihnen ihren Willen, scheinbar. Und gleichzeitig bereitet er die Erfüllung seines eigenen Willens vor. Trotz der Königszeit und mitten durch sie hindurch, die meistens ja eine bittere Erfahrung war. Und so gesehen wird die gesamte Königszeit zu einer harten Lektion Gottes werden. Und die heißt, ein politischer König wird euch niemals retten. Und tragischerweise gilt das bis heute für Israel. Ein politischer König wird euch niemals retten, sondern ihr braucht mich, meinen Messias, den Erlöser, meinen eigenen Sohn. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir sehen immer wieder ganz erschüttert, wie bockig und stur dein Volk damals war und auch zum Teil heute noch ist. Und wir sehen das auch in unserem eigenen Leben. Obwohl wir dir nachfolgen wollen, obwohl du uns zu deinen Kindern gemacht hast, haben wir immer noch so Bereiche in unserem Leben, wo wir sagen wollen, da bestimmen wir lieber selbst. Und am liebsten da, wo es richtig was zu sagen gibt. Da wollen wir selber das Sagen haben und bitten dich herzlich um Vergebung. Hilf du, dass wir uns wie Samuel zu dir flüchten und deinen Rat suchen und ihn dann auch befolgen und nicht stur dagegen handeln. Danke für dein Wort, danke für die vielen Geschwister, die wir sein dürfen, auch in unserer Gemeinde, und für die Ältesten, dass wir miteinander Verantwortung haben, dir nachzufolgen und uns dabei gegenseitig unterstützen dürfen, und das wollen wir tun. Hilf uns dabei. Amen.